Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder mal hier sein kann. Mir wurde ja ein Thema gegeben, was irgendwie nahe liegt, Gemeinde und der weltweite Auftrag. Und bei diesem Thema, das passt wunderbar zu dem, wo ich ja gerade rauskomme aus dem Land der Revolution, aus Ägypten, dieses Thema hat ganz viel mit Revolution zu tun. Revolution kommt aus dem Lateinischen, habe ich übersprungen, obwohl ich Theologie gemacht habe. Es heißt eigentlich zurückwälzen. Wir wollen einen Ursprungszustand wieder erreichen. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sich diese jungen Kräfte, die ja die Revolution ins Leben gebracht haben, diese Generation des 6. Aprils, wie sie genannt werden, was die sich gewünscht haben. Die wollten gern, dass das Land in die Zukunft geht, eine Evolution, eine Weiterentwicklung, dass es so wird, zum Beispiel wie Deutschland. Ja, das war so eine große Vorstellung, ob das so gut ist. Das muss man sich auch nochmal überlegen. Revolution, Rückentwicklung ist eigentlich mehr das Thema der muslimischen Gruppen. Die sagen, wir wollen wieder zurück zu dem Zeitalter, wo Mohammed gelebt hat, oder dieses goldene Zeitalter auch der ersten 4 Kalifen. Wir wollen etwas entstehen lassen, wo Religion und Staat eine Einheit werden. Denn damals ging es uns gut, damals hat Gott das Land gesegnet, damals haben wir uns ausgebreitet. Jetzt alle Schwierigkeiten sind nur deshalb gekommen, weil wir uns so weit entfernt haben, weil wir Religion und Staat getrennt haben. Und so sind wir in dieser ganz spannenden Zeit und wissen auch in Ägypten nicht, wo geht's hin? Geht es mehr in eine Evolution, eine Weiterentwicklung, oder geht es wirklich zurück in das islamische Zeitalter? Die Christen haben große Sorgen. Meine grundsätzliche Erfahrung ist, dass je ungebildeter, desto größer die Sorgen, je weiter weg von der Hauptstadt, je größer die Sorgen, und je mehr in der Hauptstadt, je gebildeter, desto größer die Hoffnungen, dass Gott etwas draus macht. Betet für dieses Land in dieser spannenden Zeit. Doch jetzt geht es ja nicht in erster Linie um Ägypten, es geht um uns als Gemeinde und um diesen weltweiten Auftrag, den wir haben. Und ich glaube wirklich, dass das ein Thema ist, was ganz viel mit Revolution zu tun hat. Revolution im wahrsten Sinn des Wortes, dieses Zurückwälzen. Die Welt wieder mehr in den Zustand zu bringen, wie Gott sich das eigentlich mal vorgestellt hat. Als Gott die Welt erschaffen hat, da war alles in Harmonie. Wir als Menschen waren mit Gott in Harmonie. Der Mensch war mit Mensch in Harmonie. Der Mensch war mit der Natur in Harmonie. Und erst als die Sünde begann in der Welt, da kam die Disharmonie. Und darunter leiden wir auf alle möglichen Art und Weisen. Hier in kleinen Beziehungsproblemen, weshalb wir so Seminare brauchen, in Ruanda auf ganz große Art und Weise. Ich denke, jeder von uns ist davon irgendwie betroffen. Der weltweite Auftrag wird von Paulus auf folgende Art und Weise zusammengefasst. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, um die Welt einzuladen, lass dich versöhnen. Das ist das großartige Angebot, was wir haben. Lass dich versöhnen mit Gott. Wir sind Friedensbringer, wir sind Weltverbesserer im besten Sinn des Wortes. Wir sind ewig Hoffende, wir sind Propheten des Allerhöchsten. In der Kraft und dem Auftrag Jesu Christi. Und ich möchte mit euch ein bisschen stehen bleiben bei diesem Gedanken, wir sind Propheten des Höchsten. Für mich sind die Propheten, gerade auch die Propheten des Alten Testamentes, ganz wichtige Personen gewesen, die mir Mut machen in meinem Auftrag, in dem weltweiten Einsatz bei mir, aber auch schon vorher, als ich hier in Deutschland gearbeitet habe. Wie sie berufen wurden, was Gott ihnen zugemutet hat, das ist für mich immer wieder auch Ermutigung für meinen eigenen Dienst. Und ich glaube, am schlimmsten von allen hat es den Hesekiel getroffen. Wer es nicht glaubt, der mag nachlesen. Mich hat diese Geschichte immer wieder fasziniert. Und ich glaube, dass Gott das macht, dass Gott uns adelt, indem er uns beruft, dass wir diese Versöhnungsbotschaft sagen können, aber auch adelt, indem er uns zumutet, für ihn leiden zu dürfen. Es gehört beides zusammen. Leben die Fülle, die wir haben, wenn wir Christus nachfolgen, und das Kreuz auf sich zu nehmen. Wir können beides nicht voneinander trennen. Gott beruft auch heute noch, und er beruft auch heute noch in Schwierigkeiten hinein. Und ich möchte unter diesen Gedanken des weltweiten Auftrags die Berufungsgeschichte von dem Hesekiel anschauen. Einfach so als, wie kann Berufung aussehen? Und ein paar persönliche Elemente reinbauen und ein bisschen von dem auch, wie es ägyptischen Christen, die diesem weltweiten Auftrag nachgehen, geht. Erster Punkt, gesendet zu einem widerspenstigen und sturen Volk. Ich lese aus Hesekiel 2, die ersten 7 Verse. Wo bist du? Da. Und ich lese das aus der Luther. Die hat so eine schöne, kernige Sprache. Das braucht man bei Hesekiel fast, um die Schwere dieser Berufung zu verstehen. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Also Gott spricht mit Hesekiel. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf diesen heutigen Tag wieder mich gesündigt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten dich fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich und du wohnst unter Skorpionen, aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, ein Gehorchen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Nicht unbedingt die erfrischende Ansprache jetzt zu einem Sonntagmorgen und zum Start in die neue Woche. Und es ist ganz interessant, bevor dieses Kapitel kommt, bevor diese schweren Worte kommen, geht es ein Kapitel lang um eine ganz enge, tiefe Begegnung, die Hesekiel mit Gott gehabt hat. Gott nimmt Hesekiel raus aus seinem Alltag und begegnet ihm persönlich. Das, was wir uns ja auch wünschen, was in Gottesdiensten passieren soll. Und was dort passiert, ist nicht nur etwas, was mit dem Kopf begriffen wird, sondern es berührt Hesekiel in der tiefsten Phase seines Seins. Er wird total angesprochen von Gott auf allen Ebenen seines Lebens. Eine der schönsten Beschreibungen von Gottes Größe und Herrlichkeit, die wir in der Bibel finden, so meiner Meinung nach. Und durch diese Begegnung begreift er, Gott ist heilig. Gott ist mächtig und Gott allein gebührt Lobpreis, Ehre und Dank, Anbetung, ja, mein ganzes Leben. Und wenn Gott spricht, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, dann gibt es auch keinen Weg daraus. Ich muss diesem Gott folgen. Er hat's verdient. Und dann, nach dieser Vorbereitung, kommt der Auftrag. Ich schicke dich zu einem widerspenstigen und sturen Volk. Wir als Westler, wir lieben ja es, Konferenzen zu machen, wir lieben es, Strategien zu haben. Und eine der Strategien, die es gerade so auch auf Missionskonferenzen gibt, was man immer wieder hört, ist, dass gesagt wird, schaut doch, wo Gottes Geist gerade wirkt und da, wo sich eine Tür auftut, da gehen wir hinein. Wir nehmen dieses Wirken Gottes und dort, das wollen wir verstärken. Bei Hesekiel macht Gott es ganz anders. Es ist gerade dort, wo gar nichts sich bewegt, gerade dort, wo total die Herzen verkrustet sind, da schickt Gott den Hesekiel hin. Es scheint fast so, dass es hauptsächlich darum geht, den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Dass sie spüren, irgendetwas stimmt nicht mit unserem Leben. Und einfach jemand, der es ausspricht. Nein, Gott will das nicht. So spricht Gott der Herr. Das ist für mich ein herausfordernder Gedanke, dass Gott von Menschen gehört werden möchte, die ihn gar nicht hören wollen. Dass Gott nicht möchte, dass irgendeiner eine Entschuldigung hat. Sie sollen zumindest wissen, da ist ein Prophet. So heißt es hier bei Hesekiel. Das ist eine sehr unangenehme Situation, wenn man irgendwo hinkommt, irgendwas sagen soll, was niemand hören will. Und so beschreibt Gott es auch. Er sagt, es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich und du wohnst unter Skorpionen. Es ist nicht nur unangenehm, das ist lebensbedrohlich. Und es ist noch etwas anderes. Es führt in die Einsamkeit hinein. Es ist ein Leben, wo man den ganzen Tag um sich herum Menschen hat. Weil man ja einen Auftrag hat zu reden, aber wo man nicht an diese Menschen rankommt. Du bist nicht auf der gleichen Wellenlänge mit ihnen. Du hast das Gefühl, da ist irgendeine Blockade dazwischen. Und eigentlich ist es noch schlimmer. Egal, was du sagst, die Leute sind irgendwie misstrauisch. Sie beäugen dich argwöhnisch. Und wenn die Leute anfangen, etwas zu sagen oder etwas tun, dann fühlt sich das an wie ein Angriff. Halt wie ein Leben unter Skorpionen oder Dornen. Und um ehrlich zu sein, manchmal fühlt sich das Gesandtsein unter Araber, unter Muslime ganz ähnlich an. Als westlicher Christ werde ich in der arabischen Welt immer als Person ohne moralische Werte angesehen. Ja, braucht nur das Fernsehen anzumachen und euch das Fernsehen anzusehen, gerade Hollywood-Filme, dann wisst ihr, was der normale muslimische Araber über einen Christ denkt. Als Westler ist auch allen klar, dass ich Unmengen viel Geld habe, so dass man mich ohne Probleme gerne ausnehmen kann, wenn ich auf den Markt gehe. Dass das mit dem Gehalt der Emo nicht ganz zusammenpasst, das ist eine andere Sache. Als jemand, der ich Arabisch erst als Erwachsener gelernt habe, fühle ich mich immer leicht behindert, wenn ich den Mund aufmache und versuche zu kommunizieren. Oder ich spüre, dass Leute, wenn sie nicht wollen, dass ich sie verstehe, dann reden sie etwas schneller, reden etwas mehr Dialekt oder es reden 5 Leute auf einmal und dann bin ich hoffnungslos verloren. Und manchmal fühlt sich so mein Alltag durch diese andere Kultur an wie so eine Straße mit Fettnäpfchen, die vor mir ausgelegt ist. Es ist für mich als Wester nicht leicht, tiefe Freundschaften aufzubauen mit Ägyptern. Und so fühlt es sich manchmal einsam an, obwohl ich die ganze Zeit unter Leuten bin. Und Gott darf das, genauso wie bei Hesekiel. In das Leben die Fülle rufen, was da ist, was ich erlebe, und gleichzeitig zum Tragen des Kreuzes einladen. Das Gute ist, Gott weiß um jeden Umstand unserer Berufung. Gott weiß, was uns da begegnet. Er ist nicht überrascht. Manchmal tun wir so, dass wir Gott dann sagen, ja, aber als du mich berufen hast, da wusstest du noch nicht und jetzt ist so schlimm, jetzt darf ich da aber raus. Nein, Gott weiß das. Und dem Hesekiel, dem spricht das auf den Kopf zu und sagt, ich berufe dich zu diesem Volk, zu diesem widerspenstigen und sturen Volk. Gott ist in Kontrolle. Für Hesekiel kommt es noch ein bisschen schlimmer. Abgelehnt von den eigenen Leuten. Ich lese ab Vers 8, Kapitel 2, Vers 8 bis 3, Vers 7. Aber du, Menschenkind, spricht Gott weiter, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir. Und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, geh hin zum Haus Israel und verkündige ihnen meine Worte. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache hat, sondern zum Hause Israel. Nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich zu solchen sendete, würden sie dich gerne hören. Aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Das Erste, was uns begegnet in diesem zweiten Teil, den ich gerade gelesen habe, ist diese Schriftrolle, beschrieben von außen und von innen, mit Klagen, Ach und Weh. Es gibt viele schlaue Theologen, die sich dazu geäußert haben, was das genau bedeuten soll. Ich möchte nur einen Gedanken auch herausgreifen. Ich bin überzeugt davon, dass Hesekiel als Prophet dazu verdammt war, von allen möglichen Leuten ihre Klagen zu hören, was Gott anders machen soll. Das, wo er auftritt und sagt, ich spreche im Namen Gottes, den Leuten plötzlich bewusst wird, stimmt, es gibt doch diesen lieben Gott, aber warum geht's mir dann so schlecht? Und plötzlich kommen sie raus mit all den Dingen, die in ihrem Leben nicht kommen und wollen das alles Gott präsentieren. Ich kenne das hier aus Deutschland, aus vielen Gesprächen. Und wenn wir Hesekiel weiterlesen, bekommen wir ein ganz ähnliches Bild. Es wird deutlich, dass das Volk, zu dem Hesekiel gesandt wurde, ein falsches Gottesbild hat. Sie wollten einen lieben Gott. Diesen Gott, der sich so gekümmert hat um sie, dass er sie aus Ägypten rausgeführt hat, sie versorgt hat, 40 Jahre lang mit dem Manna, die ganze Zeit für sie da war, aber nicht den souveränen Gott. Und faszinierend im Hesekielbrief zu lesen, wie Gott sich präsentiert. Als der Allmächtige, der selbst zu seinem Propheten nur spricht, du sterblicher Mensch, ja, da zuckt es schon richtig in uns. Gott, der Souveräne, der sich's erlauben darf und wo wir falsch handeln. Und da steht Hesekiel mit diesem souveränen Gott im Hintergrund, der ihn sendet, ihm gar keine andere Möglichkeit gibt. Und diesem Gottesbild des lieben Gottes vor sich. Mit all den Nöten, all den Klagen, die er sich immer wieder anhören muss. Es macht einsam. Einsam, sich immer wieder Dinge anhören zu müssen, ohne selber jemanden zu haben, bei dem man sein Herz ausschütten kann. Einsamkeit hat nicht viel damit zu tun, wie viele Personen ich um mich herum habe, sondern ob ich das, was mir auf dem Herzen liegt, teilen kann. Bei mir ist es manchmal begründet, wenn ich mich einsam fühle in Ägypten, dass ich einfach in einer anderen Kultur bin. Dass es mir schwerfällt, da den Zugang zu finden, gerade wenn ich müde bin, gerade wenn ich irgendwie frustriert bin. Und dann freue ich mich, dass ich Skype habe und dass ich zurückrufen kann zu meinen Freunden, zu meiner Familie hier und mit ihnen einfach austauschen kann über das, was ich gerade erlebe, sie mittragen. Ganz anders geht es vielen arabischen Glaubensgeschwistern, die diesen weltweiten Auftrag erkannt haben, auch für die Muslime, die in ihrem eigenen Land leben. Ganz anders erging es auch Hesekiel, der gesandt wurde zu seinen eigenen Leuten. Die waren das sture Volk. Diese Hoffnung, dass er einfach skypen kann, die wurde ihm genommen. Das sind die eigenen Leute. Ich erinnere mich an einen Pastor, den wir besucht haben in einer Stadt, die früher, also noch vor 15 Jahren, mehrheitlich christlich gewesen ist. Und mittlerweile aber sich die Situation deutlich geändert hat. Und der uns erzählte von seiner Arbeit unter muslimischen Straßenkinder. Eine tolle Arbeit, die er dort aufgebaut hat. Und es hat uns begeistert und wir haben zugehört und haben ermutigt. Und dann bat er uns ganz inständig und sagt, bitte betet für mich. Ich habe keinen, der für mich betet. Und es kam raus, in seiner Gemeinde wissen 2, 3 Leute von seinem Dienst. Die anderen wissen nichts davon. Warum? Weil es ein Land ist mit einem Geheimdienst, zumindest war, im Moment schlummert er. Und man nie weiß, wer sitzt in der Gemeinde vor mir. Wer trägt irgendetwas weiter? Menschen, Christen, die sich engagieren für diesen weltweiten Auftrag und dabei auch Muslime nicht aus dem Blickfeld lassen, sind Leute, die in der Einsamkeit leben. Ganz ähnlich geht es Konvertiten. Die nur diese Einladung Jesu, sich versöhnen zu lassen mit Gott, angenommen haben. Alleine durch diesen Schritt kommen sie in die Einsamkeit. Raus aus ihrer Familie. Raus aus allem, was ihnen bis jetzt lieb und teuer war. Und trotzdem, um das Leben, die Fülle zu erleben. Gott darf das auch bei uns. Um diesen weltweiten Auftrag zu erfüllen, uns rausrufen, in ein Leben manchmal auch die Einsamkeit. Und das Schöne ist, er selber ist es, der uns zum Durchhalten befähigt. Und ich lese dazu noch die nächsten 2 Verse. Sagt Gott, denn das ganze Haus Israel hat harte Stirn und verstockte Herzen. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem Herzen und nimm sie zu Ohren und geh hin zu den Weggeführten deines Volkes und verkündige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Sie hören oder lassen es. Sein seltsames Versprechen, was uns hier begegnet. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Kieselstein gemacht, einen Diamanten gemacht, der härter ist als ein Kieselstein. Habt ihr darum schon mal gebetet, dass Gott euer Angesicht hart macht, eure Stirn versteinert? Ich muss gestehen, dass ich das Gebet kenne. Ich würde eher sagen, ich habe um ein dickes Fell gebetet. Ich kenne das aus der Jugendarbeit hier in Deutschland. Ich kenne das jetzt auch wieder aus der Arbeit in Ägypten. Wir brauchen das, ein dickes Fell, um dem Auftrag treu zu bleiben, der Berufung treu zu bleiben, die Gott für uns hat. Wenn wir kein dickes Fell von Gott bekommen, dann ist es so schnell, dass irgendjemand irgendetwas sagt, was uns dann vom Weg abbringt, weil wir anderen gefallen wollen, weil wir es nicht aushalten, wenn irgendwelche Kritik kommt. Und es braucht ein Wunder von Gott. Auf der einen Seite uns sensibel zu halten für die Nöte der anderen, ganz einfühlsam, damit wir die Liebe Christi weitergeben können. Und auf der anderen Seite dieses dicke Fell zu haben, dass wir so einen göttlichen Starrsinn haben, um einfach Gottes Auftrag weiterzuleben. Und ich möchte euch dazu ermutigen, dafür zu beten, um ein dickes Fell zu beten. Und ich bin überzeugt, dass dieses dicke Fell, was hier Hesekiel zugesprochen bekommen hat, ein Teil dessen ist, wenn Gott uns verspricht, dass er uns nicht über unser Vermögen versuchen wird. Auch nicht in unserer Berufung. Dass er uns immer dann stark machen wird, wo wir es brauchen. Er wird es nicht vorher machen. Es ist gut, wenn wir uns schwach fühlen, in die Situation reinkommen und dann spüren, wie Gott stärkt. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn Gott uns Kraft gibt, ohne dass er uns Not gibt, dann werden wir stolz und überheblich. Und vielleicht ist das einer der Hauptprobleme, die wir in Deutschland in unseren Gemeinden haben. Dass wir uns von Gott im tiefsten Sinne unabhängig fühlen. Und spüre, wie das mein Vertrauen zu Gott, Hannah und ich, wir spüren das sehr deutlich, unser Vertrauen zu Gott stärkt, wenn wir an Situationen kommen, wo wir sagen, das haben wir nicht mehr in der Hand. Uns bleibt nur noch beten. Und nach 2,5 Jahren Deutschland hatten wir beide das Gefühl, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt raus aus Deutschland. Hier ist einfach das Leben zu sicher, zu planbar. Es tut uns nicht gut in unserer Beziehung zu Gott. Hesekiel macht diese tolle Erfahrung, als er die Schriftrolle isst. Auf dieser Schriftrolle, wo ja die ganzen schweren Dinge standen. Die ganze Klage, Ach und Weh. So wie es auch bei uns ist. Es gibt viele schwere Dinge. Und es liegt einmal daran, dass wir in der Welt leben. Und die Welt im Effekt von Sünde hat. Und dadurch einfach Schwierigkeiten drin sind. Es liegt zweitens häufig an unserem eigenen Verschulden. Dass wir eigene Wege gehen, nicht den Weg, den Gott für uns vorhat. Und manchmal liegt es drittens an dem Auftrag, den Gott für uns hat. Dass noch zusätzlich schwere Dinge dazukommen. Egal was es ist, Gott befiehlt jetzt in Hesekiel und sagt, schau es dir nicht nur an, sondern iss dieses Ganze Schwierige. Was für eine Provokation. Was macht das für einen Sinn? Aber als Hesekiel das tut, kommt es ganz anders, als er erwartet hat. Die Rolle schmeckt süß wie Honig. Ich glaube, dass das ein geistiges Geheimnis ist. Solange wir Schwierigkeiten anstarren, werden wir von dem Wehklagen und Stöhnen, was uns so umgibt, ganz schnell angesteckt. Aber wenn wir Dinge in unserem Leben, die schwierig sind, annehmen, als Dinge, die Gott uns gibt, als der liebende Vater, als der gute Hirte, die zumindest an ihm vorbei mussten, dann kommen die in ein anderes Kontext hinein. Paulus macht uns Mut, alles mit Danksagung zu nehmen. Das ist eine Übung. Aber wenn wir das tun, verändert sich der Geschmack. Dann können wir selbst in den dunkelsten Stunden Trost finden. Wieder, das können wir nicht vorher. Das können wir nur in der Situation erleben. Dietrich Bonhoeffer ist da ein ganz tolles Beispiel. Ich durfte mich mit ihm befassen in einem von meinen Studien. Und er drückt das so toll aus in diesem Lied von wunderbaren Mächten, von guten Mächten, wunderbar geborgen, in der dritten Strophe. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt, bis an des höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Wer das ohne Schwierigkeiten mitsingt, ist meistens ein Heuchler. Aber er hat es in der Schwierigkeit geschrieben. Gott ruft und beruft, auch heute noch. weil er diesen weltweiten Auftrag vor Augen hat. Und nicht immer ist dieser konkrete Auftrag, den Gott von mir oder von dir will, so wie wir uns das wünschen. Manchmal ist das ein Ruf zur Einsamkeit, manchmal ist es ein Ruf mit Schwierigkeiten. So wie es bei Hesekiel ist, so wie es bei vielen arabischen Geschwistern ist, so wie es zumindest bei allen Konvertiten ist. Aber selbst bei einem solchen Ruf in die Einsamkeit dürfen wir glauben, dass Gott weiß, was er tut. Und ich möchte dir Mut machen, heute Morgen oder heute Mittag, dass wo Schwierigkeiten da sind, nimm sie an, aus Gottes Hand, mit Dankbarkeit und voll Vertrauen. Kau auf ihn und entdecke, dass sich der Geschmack verändert. Schluck sie herunter und mach die Erfahrung, meine Beziehung mit Gott wächst dadurch. Nimm den Auftrag an, den Gott dir gegeben hat. Denn nur, wenn wir jeder als Einzelne an die Stelle uns stellen lassen, wo Gott uns hinhaben möchte, dann können wir den Auftrag verwirklichen, den Gott für uns als Gemeinde hat. Und diese Revolution, die Jesus angestiftet hat, ich bin gekommen, ein Feuer zu entfachen, ich wünschte mir, es brennte schon, um das zu beenden, die Welt mit Gott zu versöhnen. Das ist die Perspektive, dafür leben wir, dafür sind wir noch auf der Erde. Und Jesus Christus hat uns das vorgelebt. Wir haben es gemeinsam gesprochen mit den Worten von Philippa, also von Paulus an den Philipperbrief. Und es geht nur darum, diesen Fußstapfen Jesu zu folgen. Unseren Blick fest auf ihn richten. Denn er ist es, der das gute Werk in uns und in dieser Welt angefangen hat. Und er wird es auch vollenden. Dazu segne euch Gott. Amen.